Ja, schön, dass ihr da seid.
Und wir sagen ja immer wieder vor dem Gottesdienst oder wir üben Gottesdienst. Also wir trainieren das mal, wie das geht, eine Kirche zu sein für Menschen, die nicht in erster Linie jeden Sonntag so das geil finden, in eine Kirche zu kommen. Und die mit Glauben auch weniger am Hut haben. Von daher, wenn du da bist heute und sagst, Moment mal, lass mich mal ganz easy da auf der letzten Reihe sitzen und Abstand und gucken und bin eher skeptisch, dann herzliches Willkommen gerade an dich. Das ist der Ort und das soll der Ort für dich sein, wo du zweifeln darfst, wo du sein darfst. Ein Ort, wo du einfach willkommen bist, egal wie du drauf bist und was du glaubst. Und wie du Leben siehst, du bist uns willkommen und ich hoffe, dass wir das lernen auszudrücken. Du bist hier willkommen. Und wir sind in einer interessanten Reihe, die da lautet, eine Botschaft, unsere Kirche und du? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und Dominik hat es schon gesagt, eigentlich ist es mehr so für unser Team und doch geht's uns irgendwie alle an. Wir haben heute ein Thema, ich muss mir dieses Gedönse hier wegtun. Wir haben heute ein Thema, das gehört eigentlich nicht an einem Sonntag rein. Dieses Thema lautet, ich habe es mal ein bisschen provokativ genannt, nach dem Sonntag, lebe weiter, Glaube und Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Da müssen wir heute ran an dieses Thema, das wird uns heute beschäftigen. Die Zeitarbeitsfirma Randstart hat vor einiger Zeit im Netz einen Slogan rausgegeben und der lautet folgendermaßen, ganz simpel, es ist Zeit, Arbeit neu zu definieren. Es ist Zeit, Arbeit neu zu denken. Und ich glaube, das trifft auch für uns als Kirche zu und vielleicht auch für dich. Vielleicht merkst du nach der Predigt oder in der Predigt, ja, das ist auch für mich so. Wenn wir als Kirche eine Bewegung sein wollen, die in unserer Region hier im Vogtland etwas bewegt, das wollen wir, dafür beten wir, dafür kämpfen wir, die einen Unterschied macht, mitten in der Welt, wo sie ist, und wir glauben, dass Kirche ein Ort ist, der in die Welt gehört, dass Kirche ein Ort ist, der für die Menschen da ist, für unser Umfeld, dann müssen wir uns logischerweise mit Arbeit beschäftigen. Zwei Gründe dafür. Der erste ist sehr offensichtlich. Ich habe so eine Stern-Info mal jetzt mir angeguckt, so eine Statistik. Der erste Grund ist simpel, ja, weil Arbeit so viel Raum in unserem Leben einnimmt. 8 Jahre arbeitest du, wenn du 63 Jahre oder vielleicht, wenn du mal Rentner sein wirst, 70 Jahre arbeiten wirst. 8 Jahre davon in deinem Leben sind mit Arbeit verbunden. Und ich habe dann weitergelesen, ich habe die Statistik war riesengroß, ich habe dann die Hälfte wieder rausgenommen. 9 Monate jedoch spielst du mit deinen Kindern. In deinem Leben. Ja, Moment mal, habe ich dann schon jetzt ganz alleine darüber predigen und denke, ist da eine Diskrepanz? Passt es? Ich glaube, bei dir ist es anders, ne? Also wenn du schon Kinder hast oder wenn du keine hast, ist es sowieso anders, aber. Und dann, was so am Ende der Statistik stand, dann unten noch, und 2 Wochen betet der durchschnittliche Deutsche in seinem Leben, ist noch so eine Restreligiosität in seinem ganzen Leben auf 82, 83 Jahre gesehen, 2 Wochen hat man noch irgendwie so eine Spiritualität irgendwie. Ist übrigens ein krasses Entwicklungsding für unser Gebetsteam. Dass wir eine Kultur in unserer Kirche pflegen, wo diese Kommunikation mit Gott, mit dem transzendenten Gott, irgendwie mehr eine Rolle spielt in unserem Leben. Erster Grund, weil Arbeit so viel Zeit einnimmt. Und der zweite ist schon angeklungen, ja, weil Kirche für uns nicht zuerst der Ort ist, wo du Sonntag hingehst und dir eine salbungsvolle irgendwie Message abholst, wo du Leute einlädst, sondern weil Kirche der Ort ist, wo du unter der Woche von Montag bis Samstag lebst und wo du einladend bist. Das ist der zweite Grund. Und deshalb haben wir es nötig, alle, ich eingeschlossen, dass wir neu in diese Perspektive Gottes, wie er Arbeit definiert, eintauchen. Und ich will über 4 Punkte heute sprechen. Eine neue Würde der Arbeit, eine neue Motivation für Arbeit, ein neuer Kompass und eine neue Kraft.
Viel Arbeit. Neue Würde, neue Motivation, neuer Kompass und neue Kraft. Der erste Punkt, eine neue Würde für Arbeit. Ich fand es interessant, ich habe mit jemand aus unserem Team vor ein paar Tagen mal gesprochen und er sagte mir interessanterweise, obwohl wir das Thema noch nie beackert haben, seit ich bei euch dabei bin, habe ich so diese Erleuchtung habe ich nicht gesagt, aber so diesen Eindruck, ich gehe montags mit einer Vision, ich gehe Montag mit einem anderen Auftrag auf Arbeit. Mit einmal hat Arbeit für mich eine neue Würde bekommen. Ich weiß wieder, warum ich arbeiten gehe. Und ich fand es sehr, sehr interessant. Wenn Arbeit wirklich eine Würde hat, woher kommt denn das? Und jetzt müssen wir ganz zurück, fast so auf die erste Seite der Bibel, in 1. Mose 2, Vers 15, da heißt es, dass Gott die Menschen gebracht hat in einen paradiesischen Garten hinein. Und da heißt es, er übertrug ihm, dem Menschen, die Aufgabe, hier hat man das erste Mal das Wort Job, Aufgabe, Arbeit, diesen Garten, dieses Paradies zu pflegen und zu schützen. Moment mal, wir Christen, wir nicken ja sowieso immer alles fromme ab, ja, aber wir denken, wir wissen das. Moment mal. Gott adelt, würdigt den Menschen sozusagen zu arbeiten. Im Paradies übrigens. Bevor irgendetwas kaputt war, bevor Sünde diese Welt zu dieser Welt gemacht hat, die sie jetzt ist, zerbrochen mit Tränen, mit Traurigkeit. Sünde ist immer das, wenn, haben wir definiert, wenn du dich selbst in den Mittelpunkt deines Lebens stellst und Gott, der die Mitte von allem sein will, raustransportierst und sagst, du bist irgendeine Randfunktion oder du hast keine Funktion mehr. Sünde ist immer das, wenn ich mich selber zum Mittelpunkt mache. Noch bevor Sünde da war, noch bevor irgendwie ein Scherbenhaufen war, existiert bereits Arbeit. Das lässt die Schlussfolgerung zu, dass wir hier stehen und sagen, Arbeit ist gut. Arbeit ist zutiefst gut. Arbeit ist zutiefst göttlich und manchmal spürt das ein oder andere von uns. Ich hatte so eine Zeit auch in meinem Leben, wenn wir arbeitslos sind. Diese seltsame Leere, eine seltsame Gleichgültigkeit eintaucht in unser Leben und wir irgendwie, es fehlt uns was. Und Gott sagt so, euer Auftrag, ihr lieben Menschen, ist, dass ihr das Potenzial der Schöpfung, das, was ich dort hineingelegt habt, dass ihr das weiterentwickelt, dass ihr das kreativ behandelt, dass ihr das gestaltet kreativ. Und hier steht bewahren und bebauen, steht hier. Und das ist unser Job, dein Job, den Reichtum, die Schönheit, das Potenzial, das da ist, hervorzuholen. Wie ein Musiker aus einem Instrument in Ton rausholt, hervorholt. Wie ein Tischler, der aus einem Baumstamm ein Möbelstück zimmert. Wie ein Gärtner, der aus irgendwie in einer wüsten Dreckhaufen in schönen Garten pflanzt und Bäume dort reingibt. Bewahren steht hier. Bewahren, das heißt da zu heilen. Was zu reparieren. Das heißt, wie ein Müllfahrer Müll einsammelt. Und ich sag manchmal meinen Müllfahrern, denn die da oben bei uns, ich bedanke mich manchmal für das, was sie tun. Wenn ich sie sehe, wenn ich sie überhaupt wahrnehme. Wie ein Chirurg, der seine Arbeit macht am offenen Herzen, wenn es kaputt ist. Wie ein Tischler, der ein kaputtes Fenster einbaut, wieder ganz macht. Wie eine Lehrerin, ein Erzieher, der ein Kind erzieht, das irgendwie nicht erziehungsfähig ist vielleicht. Ja. Du, in allem, was du tust, du unterhältst, du erhältst, du gestaltest, du reparierst, du pflegst die Schöpfung, die Gott uns anvertraut hat. Und die, na klar, mal ein Garten war, ein Paradies war, jetzt wissen wir alle, das ist nicht mehr so. Aber das ist unser Auftrag, das zu bewahren und zu heilen. Und das ist die Würde der Arbeit. Darin liegt die Würde der Arbeit, egal was du tust. Und diese Würde hängt daran, dass Gott letzten Endes sagt, entwickle die Welt. Segne sie, denn segnen heißt, tu ihr Gutes. Sprich Gutes über sie und investiere Gutes mit dem, was du tust. Deine Arbeit ist würdevoll. Deine Arbeit ist wertvoll und das macht Arbeit würdevoll und wertvoll. Und ich glaube, das müssen wir tiefer verstehen und in erster Linie wir als Christen, in allem, was du tust, arbeitet Gott letzten Endes durch dich, dort, wo du bist. Und wir beten das in unseren Kirchen manchmal so, vielleicht kennt ihr auch dieses Gebet, so dieses Vater unser und leiern das da so runter und dann beten so, heilig und salbungsvoll, Vater unser und der du bist und so weiter und unser tägliches Brot gib uns heute und so. Vielleicht kennst du das. Luther hat eine interessante Frage gestellt. Er sagte, ja, wie macht denn das Gott, unser tägliches Brot gib uns heute? Macht er deinen Mund auf und dann schiebt er das Ding rein, das ist 3 Pfund Brot und dann macht er den Mund wieder zu? Wie macht denn das Gott? Und Luther hat eine ganz simple Antwort. Er sagt, ja, durch den Bauern, der das Getreide anpflanzt und durch den Müller, der das Korn mahlt und durch den Bäcker, der backt und durch den Ladenbesitzer, der verkauft. Gott arbeitet durch uns. Du bist ein Gefäß. Du bist ein Instrument. Du bist Gottes Werkzeug. Und das ist die Würde. Es wäre ein leichtes für Gott, das irgendwie so direkt zu machen. Mund auf, Brot rein, Mund zu, in allem irgendwie das so direkt zu machen. Aber Gott entscheidet sich, das ist ganz entscheidend, dass du das verstehst, dass Gott sich entscheidet in den Strukturen dieser Welt mit gebrochenen Menschen, die sich von ihm entfremdet haben und die sagen, ich bin selber der Mittelpunkt. Mit diesen Strukturen zu seinem Ziel zu kommen. Und mit diesen Strukturen, mit diesen Menschen zu arbeiten. Ihr arbeitet, ihr baut, ihr fördert, ihr entscheidet zum Wohl anderer Menschen, weil Gott es so beschlossen hat. Und die christliche Antwort auf die Frage, warum arbeite ich überhaupt, ist revolutionär. Ist revolutionär, müsst ihr euch das mal vorstellen. Ich arbeite nicht, um mich selber zu verwirklichen. Um mir irgendwas zu beweisen. Ich arbeite nicht für meine Karriere. Ich arbeite nicht für mein Standing in meiner Firma, für meine Reputation, für irgendwas. Ich arbeite auch nicht, dass meine Eltern, mein Papa noch zufrieden mit mir ist und endlich das toll findet, was ich geleistet habe. Ich arbeite auch nicht für Sicherheit, dass ich da letzten Endes irgendwie mit Knete auf dem Konto habe, auch wenn das richtig ist und gut. Für deinen Profit. Sondern ich arbeite, weil Gott durch mich arbeiten will. Und das gibt meiner Arbeit Würde. Und das musst du auf dem Schirm haben, wenn du Montag früh, morgen früh startest. Warum arbeite ich? Warum tue ich das, was ich tue? Weil Gott heute Menschen beschenken möchte durch meine Arbeit. Die ich mache, unabhängig, wie anerkannt die ist und wie mein Job ist und wie ich das mich fühle und ob ich mich toll fühle dabei. Bei Luther gibt es so eine interessante Geschichte, da kommt ein Mann zu ihm und er ist begeistert und er sagt, Herr Martin Luther, keine Ahnung, ich habe in meinem Leben entschlossen, Jesus zu folgen und Gott zu glauben und der spielt eine Rolle für mich, Jesus und so. Und was soll ich jetzt tun, Herr Martin, ja? Und dann, er hat so wahrscheinlich im Hinterkopf, ja, so ein Mensch möchte ich sein wie du, Luther. Du hast eine Bibel übersetzt, das wird er bestimmt jetzt zu mir sagen. Oder du musst jetzt Pfarrer werden oder irgend sowas Heiliges, ja, Salbungsvolles oder Pastor oder irgendwie sowas. Und Luther fragt ihn ganz einfach wieder, sagt, mein Freund, was hast du denn bisher so gemacht? Und er sagt, ich bin Schuhmacher. Ich bin Schuhmacher. Und Luther sagt ihm, dann würde ich dir Folgendes vorschlagen. Dann geh hin, und bau einen möglichst guten Schuh und verkauf ihn zu einem fairen Preis, denn darin liegt die Würde deiner Arbeit. Ich weiß nicht, wie es diesem Mann jetzt ging, ja? Das ist ja nicht so kompliziert. Ist ja dein Leben. Und ich weiß nicht, ob wir das geschnackt haben. Egal, was du bist, ob du IT irgendwie Freak bist, ob du Busfahrer bist, ob du Heizungsmonteur bist, ob du Erzieherin bist, dein Auftrag mit deiner Arbeit ist es, durch deine Arbeit den zu ehren, der dir deinen Arbeitsplatz geschenkt hat, der dir die Fähigkeiten gegeben hat, das zu tun, was du tust. Und ich glaube, wenn du dir das injiziert hast, dann wirst du anfangen, deine Arbeit anders zu machen. Möglichst gut zu machen. Und dann wirst du, was wir als Kirche wollen, einen Unterschied machen, dort wo du bist. Das ist meine Überzeugung. Und deswegen kommen wir zum Punkt 2, eine neue Motivation. für Arbeit. Und ich glaube, wenn du das lebst, bekommst du einen neuen Drive, einen neuen Antrieb. Ich möchte einen brisanten Text lesen und ich weiß schon jetzt, ihr werdet über die ersten Worte stolpern. Deswegen stehen sie auch in Klammern. Da heißt, ich lese ihn trotzdem vor. Provokativ. Erstes Jahrhundert, ihr Sklaven, heißt es dort, schreibt Paulus im zweiten Teil der Bibel, im Epheserbrief, es sagt, arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet. Als ging es darum, Menschen zu gefallen, sondern macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Jesus Christus seid und tut das mit ganzer Hingabe, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und ihr Herren, ihr Arbeitgeber, tut das Gleiche ihnen gegenüber. Ihr wisst, ihr habt einen gemeinsamen Herrn. Und ich weiß schon jetzt, ihr seid über dieses Sklavending garantiert gestolpert. Wenn du einigermaßen bei Verstand bist, wirst du drüber stolpern. Kurze Bemerkung dazu, kann man ein langes Thema machen. Im ersten Jahrhundert ist ein völliges anderes Bild gewesen, wenn man da von Sklaven geredet hat, als wir das so vielleicht im 17., vielleicht 18. Jahrhundert kennen. Es hat mit Sklavenhandel nichts zu tun. Man muss es eher vergleichen. Das war ein ganz normales, natürlich manchmal auch ausgebeutetes, aber eigentlich ein ganz normales Verhältnis Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Der Sklave ist der Arbeitnehmer und der Herr ist der Arbeit gibt. Es gab Ausnahmen, aber wenn du so darüber nachdenkst, selbst wenn es so wäre wie im 17., 18. Jahrhundert, wenn das, was Paulus hier schreibt, sogar für Sklaven und Herren im ersten Jahrhundert gilt, wie viel mehr in deinem Arbeitsverhältnis, in meinem, in unserem Arbeitsverhältnis? Er schreibt oder sagt im Prinzip, ja, ihr Lieben, wer ist denn euer eigentlicher Arbeitgeber? Für wen arbeitest du morgen? Was motiviert dich? Deine Karriereleiter? Deine Überstunden? Deine Selbstverwirklichung? Die Knete, die du auf dem Konto hast? Und er sagt im Prinzip, was dich motiviert, was euch motiviert ist, dass Gott eigentlich euer Arbeitgeber ist. Er ist es eigentlich. Dein Chef. Und egal, ob du Arbeitgeber oder Nehmer bist, dein großer Chef ist jemand anders. Dein großer Chef ist jemand anders. Für wen gehst du morgen auf Arbeit? Wer schaut dir über deine Schulter? Dein Kollege? Dein Lehrer? Deine Mitschülerin oder dein Schüler? Dein Chef? Der Aufsichtsrat? Wer schaut dir über die Schulter? Und Paulus sagt es hier. Wer oder was motiviert dich morgen früh im Blick auf deine Arbeit? Weder deine Aussicht auf Anerkennung noch auf Geld soll dein Antrieb sein, sondern dass Jesus dein eigentlicher Arbeitgeber ist. Und man kann das gut zusammenfassen mit so einem Statement. Sonntagsglaube und Montagsarbeit muss zusammenkommen. Deswegen dieses Thema nach dem Sonntag lebe weiter. Kirche ist, wie du deinen Glauben vom Sonntag in den Montag bis Samstag integrierst und verkörperst. Und ihr Lieben, ich muss mich da sehr selbstkritisch anschauen, da muss ich gar nicht über meine Arbeit nachdenken. Ich habe das manchmal für mich gemerkt, wenn ich früh mit Gott unterwegs bin, ich habe das manchen schon erzählt, ich gehe mal raus früh und versuche mir das in den Kopf zu hämmern. Ich lebe heute nicht für mich selber. Und versuch so die Gedanken, das, was Gott über mich denkt, einzuatmen und seinen Blick zu kriegen für mein Leben. Und dann komme ich so manchmal begeistert und mit einem neuen Fokus nach Hause und setze mich an den Tisch. Und das ist meine Frau und meine Kinder. Und als allererstes, was ist denn das für eine scheiß Semmel hier? Und dann irgendwie die nächste giftige Bemerkung. Und dann Ungeduld. Und ich habe mich manchmal ertappt, was nach dem Frühstück bin ich in meinem Büro und denke, was um Gottes Willen ist jetzt mit der Tür passiert? Du bildest dir auf diese salbungsvolle, fromme Zeit, die du früh mit deinem Gott hattest, was ein, aber du bist überhaupt nicht fähig, das, was da passiert ist, deinen wertvollen Glauben in deine Familie, in deine Ehe, in deinen Alltag zu integrieren. Und ich habe mich manchmal geschämt und musste zu meiner Frau sagen, sorry, entschuldige, vergib mir, das tut mir leid. Und ich weiß nicht, wie es dir geht an der Stelle. Das Problem ist, dass wir kriegen, und wir müssen als Christen sehr, sehr selbstkritisch sein, wir kriegen den Sonntag oft nicht mit dem Montag zusammen. Ich habe in den letzten 10 Tagen, glaube ich, mit zwei Leuten alleine gesprochen. Der eine war ein sehr, sehr frommer Typ aus einer Kirche. Und er hat mir das so gesagt in einem langen Gespräch, wo wir über seine Arbeit, ja Daniel, ich muss dir sagen, ich bin eigentlich in meiner ganzen großen Firma der verschrienste Arbeitnehmer. Mich mag keiner. Ja, ich sag, Moment mal, warum? Weil du immer von Jesus erzählst und so lebst, wie Christ ist und kriegst deswegen eine auf die Mütze und so. Nee, weil ich immer, und dann hat er mir erzählt, wie er so in seiner Firma lebt. Dass er keinen Bock hat auf die Arbeit, dass sein Chef scheiße drauf ist und immer Überstunden verlangt. Und dann ist immer, Moment mal. Und dann kam er über dieses Thema zum Reden. Ich dachte, wo er ist, dann war total beschämt, dass das eigentlich sein Platz ist. Und dass er keinen Unterschied macht an der Stelle. Keinen Unterschied. Aber sein Glauben, schön in seinem Kopf und sein Schädel, Sonntag wird immer größer und immer, ja super. Und dann habe ich vorgestern jemand eingeladen, der kommt spontan vorbei und er ist vielleicht 30 Jahre mittlerweile in Deutschland, kommt aus Südamerika, spricht noch relativ auch gebrochenes Deutsch, man hört es und er sagt, er arbeitet seit Jahren, hochintelligenter Mann, mehrfach studiert, arbeitet in einer Firma, in einer christlichen Firma und er hat mir erzählt, wie die Christen in seinem Beruf ihm als Ausländer begegnen. Wer ihn einlädt, wie man auf ihn herabschaut, und er ist deswegen sehr kritisch, was Christentum angeht und Kirche. Ich habe mich so ein bisschen, dann stehst du dort und denkst, erstens bin ich nicht besser und zweitens, ich schäme mich ein bisschen. Ich schäme mich ein bisschen. Er hat mir leid getan, dieser Mann. Und wenn du jetzt Gast bist, wenn du mutiger Skeptiker bist, wenn du irgendwie hier reingekommen hast, herzlichen Glückwunsch. Super. Und das ist richtig, wenn du das bemängelst und du hast recht. Wirklich, Christ sein ist, dass du das bist, was du glaubst. Und es ist nicht einfach, dass wir so ein paar Glaubenssätze abspulen, um uns besser zu fühlen und eventuell vielleicht in den Himmel zu kommen. Der christliche Glaube ist nicht gedacht für einen kleinen religiösen Teilbereich unseres Lebens. Dieser Glaube interpretiert, dieser Glaube beeinflusst, definiert das, was du da draußen tust in deinem Leben, alle Teilbereiche deines Lebens. Mein Opa hat mir letztens auch eine verrückte Sache erzählt. Er war noch bei einer Beerdigung, ist jetzt Mitte 80, mein Opa, bei einer Beerdigung von seinem Arbeitskollegen, der mit Kirche nichts zu tun hatte, klassisch Atheist, und der hat ihn kurz vor seinem Tod irgendwie eine Story erzählt, dass er mit einem anderen Christen aus einer sehr, sehr konservativen Kirche, sehr gläubig, über 40 Jahre jeden Tag mit einem Bus auf Arbeit gefahren ist. Jeden Tag, dieser Mann, der verstorben war, mit dem sich mein Opa noch unterhalten hatte, mit diesem Christen zusammen in einem Bus, wir können es dir heute gar nicht mal vorstellen, 40 Jahre die gleiche Arbeit. Ja, völlig strange. Aber wir müssen ja die Arbeit jedes Jahr wechseln. Und dieser Mann hat Folgendes über den Christen gesagt. Und er sagt zu meinem Opa, es ist sehr interessant, so wie er mir begegnet ist, wir haben 40 Jahre Tag, einen Tag aus, 5 Tage die Woche uns jeden Morgen im Bus gesehen und saßen nebeneinander. Das Einzige, was ich von seinem Glauben mitbekommen habe in den 40 Jahren im Bus war, nur ein muffeliges, klick auf, moin. Nichts anderes. 40 Jahre lang. Keine Einladung, keine Wertschätzung. In einem Punkt, wo dieser Mann seinen Glauben in seine Arbeit integriert hätte. Und mein Opa war dementsprechend auch frustriert. Ihr Lieben, wenn du Teil dieser Kirche sein willst, sorry, vielleicht sage ich das ein bisschen steil, dann muss das für dich zusammengehen. Sorry. Jesus ist nicht Mensch geworden, hat sein Leben gegeben, dass wir hier eine Stunde nett sind miteinander und unser Programm abspulen. Diese ultimative Motivation ist mein Papa im Himmel. Schaut mir zu und ich will ihn ehren durch meine Arbeit, die ich tue. Und ihr Lieben, wir alle arbeiten doch für irgendwas. Ich muss mich ertappen. Ich habe jahrelang gearbeitet und tue es jetzt noch, wenn ich ehrlich bin, damit mein Papa stolz auf mich ist. Und das passiert oft unbewusst. Und ich mache zu Hause was schön, ich baue was, weil ich mir instinktiv hoffe, dass er es sieht. Dass er es endlich mal sieht. Und ich will gut sein. Und ich will eine große Kirche. Damit meine Eltern stolz auf mich sind. Vielleicht arbeitest du auch für so irgendeine dämliche Motivation, die eigentlich nicht durchhält, die dich nicht trägt, die dich vielleicht versklavt. Vielleicht arbeitest du auch, um der eigentlichen Arbeit aus dem Weg zu gehen. Und vielleicht ist deine eigentliche Arbeit deine Familie. Und du arbeitest deswegen 12, 14 Stunden, um der eigentlichen Arbeit aus dem Weg zu gehen, der eigentlichen Verantwortung, die du hast. Vielleicht arbeitest du, dass deine Freunde stolz auf dich sind, um Erfolg zu haben. Vielleicht, dass du noch mehr Geld bekommst, um noch mehr Sicherheit zu bekommen. Um irgendwas. Um deinem Komfort willen, deiner Freiheit willen. Ihr Lieben, tiefe christliche Motivation ist radikal anders. Ich arbeite nicht für meine Familie, für meinen Papa, für mein Geschäft, für meinen Chef, für Prestige. Ich arbeite für Jesus selbst. Und das wird uns verändern. Und deswegen der dritte Punkt, ein neuer Kompass für die Arbeit. Wenn Jesus unser Arbeitgeber ist, dann kann es nicht anders sein, dass wir seine Werte, seine Maßstäbe durch unsere Arbeit repräsentieren. Und ich weiß nicht, Dominik, du hast es heute früh so schön gesagt, ob euch das so bewusst ist. Du bist, wie du hier sitzt, egal wie du drauf bist, was du glaubst, du bist ein Ebenbild Gottes. Und in jedem von euch steckt etwas von der Schönheit, der Kreativität, der Würde eines Gottes, der euch designt hat, gemacht hat. Du, wenn du Ebenbild Gottes bist, wenn du Gott abbildest, dann repräsentierst du etwas von diesem Gott dort, wo du bist. Du repräsentierst Gott, du bist ein Repräsentant, ein Spiegel, du spiegelst seine Eigenschaften wieder. Und Gott machte seine Arbeit sehr gut, heißt es. Und so bist du berufen, ich berufen, dass wir unsere Arbeit so wie Gott machen, möglichst gut. Natürlich nicht perfekt, aber hingegeben und leidenschaftlich und ehrlich und zuvorkommend und mit ganzem Einsatz, nicht mit halbem Arsch, nicht mittelmäßig und desinteressiert, sondern richtig gut, weil Gott gut arbeitet. Und ich habe ein paar Beispiele noch, nur drei Beispiele. Großzügigkeit. Deine Großzügigkeit, weil Gott großzügig zu dir ist. Wenn du Arbeitgeber bist, wie kannst du großzügig gegenüber deinen Angestellten sein? Was Geld, was Bezahlung angeht und so weiter. Oder deinen Kunden gegenüber. Oder als Arbeitnehmer, wie kannst du mit deiner Zeit gegenüber deinem Chef großzügig sein? Wenn Gott großzügig mit dir ist, jeden Tag wieder, wie kannst du das spiegeln? 40 Stunden der Woche, 50 Stunden die Woche, je nachdem, wie du arbeitest. Zweitens, Ehrlichkeit und Fairness. Wenn Gottes Gebote dein Kompass sind, auf dem du dich immer wieder eichst, dann ist es nicht mehr, dann kann es nicht mehr sein, dass du jedem alles verkaufst. Sau teuer und richtig scheiße. Das geht nicht. Dann kannst du keine Rechnung schreiben für eine Arbeit, die du nie gemacht hast. Wie sieht das bei dir aus? Lebst du Fairness und Ehrlichkeit? Lebst du das in deiner Firma? Beeinflusst du eine Kultur in deiner Firma, die Ehrlichkeit und Fairness obendran sieht? Das dritte, Barmherzigkeit und die Fähigkeit, die Bedürfnisse anderer zu sehen auf deiner Arbeit. Beispiel. Ich habe das gelesen in einem hervorragenden Buch oder gehört. Ich habe das Buch am Ende euch aufgelistet. Eine Frau kommt in eine Kirche in Manhattan, die mit Gott nichts zu tun hat. Und der Pastor fragt sie, wie bist du gelandet in unserer Kirche hier? Und sie sagt, eine interessante Story, sie sagt, ich habe hier in einer Firma gearbeitet, eine große Finanzfirma in Manhattan, und ich habe einen riesen Big Fehler gemacht. Und ich wusste, dieser Fehler kostet mich meinen Job. Riesenfehler. Und dann hat sie total Angst, diesen Job halt zu verlieren. Und dann geht tatsächlich ihr Abteilungsleiter zu diesem Chef, dieses ganzen Unternehmen, zu seinem Big Boss und und hat ihren Fehler auf seine Kappe genommen. Das erzählt sie so. Ja, mein Abteilungsleiter geht zum großen Chef, nimmt meinen Fehler auf seine Kappe. Und dann will ich ja hingehen und mich vorsichtig, nach ein paar Tagen habe ich den Mut, bei ihm zu bedanken und frage, wieso hast du das getan? Wieso hast du meinen Job gerettet? Und der Chef will erst, der Abteilungsleiter will so richtig da nicht damit rausrücken zuerst. Und irgendwann sagt er dann, wissen Sie, ich weiß und bin zutiefst davon überzeugt, dass jemand anders alle meine Fehler auf seine Kappe genommen hat. Dass Jesus am Kreuz alle meine Fehler auf seine Kappe genommen hat. Und deswegen bin ich motiviert, die Fehler anderer auf meine Kappe zu nehmen. Das motiviert mich. Das ist mein Kompass. Das ist mein Antrieb. Und das war übrigens der Weg, wie diese Frau in die Kirche gefunden hat und Jesus kennengelernt hat. Da war ein Arbeitnehmer, einer, ja, der seinen Glauben in seine Arbeit integriert hat und macht damit einen Unterschied. Ich finde das total, total krass und bewegend. Du spiegelst den, der dich gemacht hat in deiner Arbeit. Letzter Punkt. Und vielleicht ist das genau deine Frage. Woher kommt denn jetzt die Kraft für meine Arbeit? Wo ist denn die Ressource, dass ich meinen Job als wertvoll sehen kann? Woher kommt denn die Kraft, nach Gottes Kompass zu leben, auch wenn mir das Nachteile bringt? Das ist eine salbungsvolle Geschichte. Diesen Abteilungsleiter hat es nur Nachteile gebracht. Den haben sie blöd angeguckt. Der musste bezahlen. Das war nicht angenehm. Die Antwort lautet ein bisschen fromm. Ich mute sie euch zu. Die Kraft, und ich will es erklären noch, für deine Arbeit kommt aus der tiefen, muss man sagen, fast radikalen, Radix ist die Wurzel, aus der radikalen, tiefen Erfahrung, dass Jesus Christus die eigentliche Arbeit für mich schon längst gemacht hat. Was heißt das? Es gibt ja zwei Extreme, wie wir alle Arbeit sehen. Und das sind die zwei Extreme. Die einen werten die Arbeit unbewusst ständig ab. Und ich kenne das von mir. Ich habe damals in einer Heizungsfirma gearbeitet und ich hatte keinen Bock, weil der Sonntag war meine eigentliche Arbeit. Also bin ich unter der Woche abgetaucht. Arbeit hat keine Würde, Arbeit macht eigentlich keinen Sinn, es ist nur notwendiges Übel, es ist alles scheiße da draußen und Sonntag, und dann tauche ich unter der Woche ab und dann tauche ich irgendwann wieder auf. Arbeit ist ein notwendiges Übel, das muss man halt durch. Und die andere Sache ist dann das Gegenteil davon, dass wir Arbeit vergöttern. Und das passiert jetzt unbewusst. Unser ganzer Wert, unsere ganze Identität hängt von deiner Arbeit ab. Deine Arbeit ist sowas wie so eine unbewusste Selbsterlösung. Denn wenn du viel arbeitest, hast du das Gefühl, dass du jemand bist. Ich bin mit einem Mann im Gespräch, der arbeitet jede Woche über 60 Stunden, jede Woche. Und hat eine Familie, mehrere Kinder. Und wir sind im Gespräch, und ich hab ihm die Frage mal gestellt. Und das war so interessant, was dann kam. Es ging in diese Richtung. Ich brauche das. Wieso musst du so viele Überstunden machen, obwohl es dein Chef nicht von dir verlangt? Was ist die Motivation dafür? Und ihr Lieben, wenn wir tiefer verstehen, mit welcher Leidenschaft und Liebe und Hingabe Jesus für uns gearbeitet hat, unter Schweiß und Tränen, unter Dornen, mit schwierigen Leuten, hatte keinen Platz, wo er seinen Kopf hinlegt, in absoluter Selbsthingabe, der bekommt neue Kraft, leidenschaftlich für seinen neuen Chef, für Jesus zu arbeiten. Wenn du tief verstehst, dass es keine Arbeit gibt, die unter deiner Würde ist, weil es keine Arbeit gab, die unter der Würde von Jesus war, seinen Schülern die stinkigen Füße damals gewaschen. Jesus war Zimmermann, er hat mit Schweiß gearbeitet und er war am Kreuz. Dann kannst du nimmer sagen, ja, meine Arbeit, diese blöde Arbeit ist unter meiner Würde. Wer begreift, dass Jesus durch sein Leiden für uns geschafft hat, da kann man mit mehr Leidenschaft für ihn schaffen. Wer erkannt hat, wie gut Jesus für uns gearbeitet hat, der bekommt eine neue Motivation, auch gut für Jesus zu arbeiten. Ein Vers noch aus dem Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, da heißt es, worin immer eure Arbeit auch besteht, tut sie mit Herz. Letztlich dient ihr Gott und nicht den Menschen. Wenn du wirklich eine Begegnung, und wir wünschen dir das, eine Begegnung mit Jesus hattest, dann wirst du Arbeit nicht mehr abwerten als Mittel zum Zweck. Und du wirst sie auch nicht mehr überhöhen und daran deinen Puls, deinen Wert, deine Identität abmessen. Du brauchst dich nicht mehr mit Haut und Haaren und deinen Zeit und Stunden über deine Arbeit zu definieren, die du tust. In unserer Baumarktmentalität hier im Vogtland, ja, das ist alles selber machen und Baumarkt, ja, es ist nicht unsere Leistung. Unser selber machen, was uns definiert, unser selber schaffen. Ich übrigens, wenn wir so denken, dann degradieren wir Leute, dann sagen wir Leuten, die nicht arbeiten können, letztens wirklich Gratulation, du bist nichts wert. Hey, das wollen wir nicht denken, das wollen wir nicht. Und es kann morgen dich schon treffen, dass du nicht mehr arbeiten kannst. Wo kommt dein Wert her, ihr lieben Männer? Nicht von deiner Arbeit, von dem, was dein Chef über dich denkt, sondern von deinem Herrn, der für dich gearbeitet hat. Deine Sicherheit, dein Wert vor Gott wurde von Jesus teuer erkauft, als er am Kreuz hing, sagte er und schrie es raus. Es ist bezahlt. Es ist vollbracht für dich. The job is done. Die größte Arbeit ist getan. Du musst musst deinem Leben keine Bedeutung mehr geben durch deine Arbeit. Du hast Bedeutung vor jemand, der viel größer ist. Vor deinem großen Chef, vor Gott hast du Bedeutung. Und diese Einstellung, diese Kraft, diese Motivation ändert alles. Dann ist Arbeit nicht mehr ein Mittel zu deiner Selbsterlösung, sondern eine Antwort auf denjenigen, der dich so geliebt hat und der alles für uns gegeben hat, der sich richtig reingehängt hat. Ich möchte schließen mit einem Beispiel, was mir erst jetzt begegnet ist. Ein interessanter Mann, der Jazz-Saxophonist John Coltrane. Vielleicht kennt Sebastian ihn. Da muss ich ihn kennen. Das war die Prüfungsfrage, Sebastian. Er hat ein brillantes Album rausgegeben, A Love Supreme, in den 60er Jahren. Und dieser Mann, das Album ist als Jazz-Jahrhundert-Album gekürt worden, in mehreren Zeitschriften und so weiter, Rolling Stone unter anderem auf Platz 1. Und er schreibt Folgendes, und ist ein interessanter Mann, der in den 50er Jahren zum Glauben kam, aus Drogen, aus Suff raus, aus absoluter Zerbrochenheit. Und er schreibt in diesem Booklet von diesem Album, schreibt er, im Jahr 1957 durfte ich durch die Gnade des Geschenk Gottes eine geistliche Erweckung erleben, die mich in ein reicheres, volleres, produktiveres Leben führte. Damals bat ich Gott, mir das Vorrecht und Können zu geben, andere Menschen durch meine Musik glücklich zu machen. Und ich finde, er hat es mir in seiner Gnade geschenkt. Dieser Mann, Coltrane, hat es total tief verstanden und er fasst meine Predigt brillant zusammen. Sein Jahrhundertalbum, seine Musik, ist ein kleines Geschenk. Ein kleines Geschenk an ihn, das sein Leben gerettet hat. Ein Versuch, ein kleiner Versuch, durch seine Arbeit als Musiker, Gott Danke zu sagen und andere glücklich zu machen. Ich möchte dich fragen, wenn das der neue christliche Blick auf deine Arbeit ist, wie sieht deiner aus? Dein Blick? Abwertung der Arbeit und Abtauchen und Nörgeln oder Überhöhung, Selbsterlösung. Ist deine Arbeit auch ein Versuch, Gott Danke zu sagen durch das, was er dir geschenkt hat, für das, was er für dich getan hat und andere glücklich zu machen? Ist es das? Ich möchte beten. Jesus, du hingst am Kreuz. Und du hast für uns alle gesagt, stellvertretend, the job is done. Es ist vollbracht. Es ist bezahlt. Die größte Arbeit ist getan. Wir müssen uns nicht mehr religiös von unten nach oben arbeiten und müssen einem verborgenen Richter da oben etwas beweisen durch das, was wir leisten. Du hast alles für uns getan. So laden wir dich ein, Jesus. Herr, du arbeitest für uns, dass wir durch unsere Arbeit, die wir ein kleines bisschen tun, lernen, dir Danke zu sagen, dich zu repräsentieren, deine Liebe, deine Geduld, deine Fairness, deine Großzügigkeit und andere glücklich zu machen. Ich bete, dass du in uns als Kirche einen neuen Blick schenkst für diese Arbeit. Und ich bete auch stellvertretend für mich, für uns, dass du uns vergibst, alle Selbsterlösungsversuche, dass du uns vergibst, wenn wir Arbeit abwerten und abtauchen und negieren und klein machen oder überhöhen und Arbeit als was zu benutzen, was sie nicht gedacht ist. Hilf uns wie Coltrane, dass unsere Arbeit ein Mittel und Zweck ist, dich zu ehren und andere glücklich zu machen. Das ist mein Gebet, das ist unser Gebet und wir brauchen das und wir wollen das, um einen Unterschied zu machen, da wo wir sind. Amen. Ich habe für euch einen kleinen Punkt. Das sind drei Fragen, die ihr jetzt in der Zeit der Stille immer für euch bewegen könnt und die hineinnehmen in der Antwort, herausfordern in der Antwort, wie du dich hingibst, was du jetzt tust, wie deine Antwort ist. Dieses Buch ist ein kleiner Tipp, wer das Thema weiterführen möchte, Berufung von Timothy Keller, wer das lesen möchte, ist ein wertvolles Buch. Jetzt eine Zeit der Stille und des Nachdenkens über das Gehörte.